Yes, wir freuen uns auch, hier sein zu dürfen. Und ja, wir wollen das Thema irgendwie auch nicht beenden, sondern es soll auch in der Predigt um dieses Thema weitergehen. Und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, ein bisschen von unserer Arbeit berichten dürfen, aber auch gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen, was das für unseren Alltag, für unser Leben heute zu tun hat. Samir und ich sind ja Mitarbeiter bei der Liebenzeller Mission oder Missionare bei der Liebenzeller Mission und dürfen hier in Österreich, hier in Salzburg, Reich Gottes bauen. Und deswegen ist so unser Leitsatz MOVE. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich schau mal, ob ich die PowerPoint da noch ankriege. Oder schaltest du das von hinten? Genau, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, dass sie Orientierung für ihr Leben erfahren, immer wieder darin Veränderungen erleben und immer wieder auch Events erleben, die sie in Glauben stärken, prägen und auch herausfordern. Und wir dürfen das hier in Österreich tun und wir freuen uns da, dass wir euch da ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen können. Und ich habe vor kurzem nochmal so ein interessantes Satz gelesen. Da hat es geheißen, in der Missiologie redet man von Unerreichten, wenn in einem Volk weniger als 2% Christen sind. In einem solchen Fall sind die einheimischen Christen zahlenmäßig nicht in der Lage, ihre eigene Gruppe ohne fremde Hilfe zu evangelisieren. Und in Österreich haben wir um die 2-5%, da gibt es verschiedene Statistiken, von wiederbekannten Nachfolgern. Das heißt, wir in Österreich, wir sind ein unerreichtes Land und wir brauchen Mission. Und deswegen liegt uns dieses Herzensanliegen, Missionsarbeit in Österreich voranzutreiben, so sehr am Herzen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Gnade. Johannes 15, Vers 5. Nicht als Getriebene von Leistung, sondern als Getragene von Gnade. Und ich will euch einfach kurz für heute Morgen einfach in zwei Bereiche von unserer Arbeit mit hineinnehmen, ein bisschen erzählen, wie es uns da so drinnen geht. Und ansonsten gibt es da hinten auch einen Tisch, da ist noch unser Rundbrief, oder sondern auch nach dem Gottesdienst, wo wir da und gerne einfach auch von unserer Arbeit mit euch ins Gespräch kommen wollen. Ein Bereich, wo wir unterwegs sein dürfen, ist Move Sports, weil wir davon überzeugt sind, dass Sport ein geniales Tool, ein geniales Werkzeug ist, um Brücken zum Evangelium zu bauen. Und das dürfen wir unter anderem mit einem Partnerprojekt der La Vida Fußballakademie. Das ist ein Projekt, das hat vor 6 Jahren gestartet und wir dürfen da jetzt, sag ich mal, wöchentlich so eine Art missionarische Fußballjungschaft starten, die La Vida heißt. Und La Vida kommt aus dem Spanischen und bedeutet das Leben. Unser Ziel dabei ist es einfach, die Kinder und die Eltern dort mit dem Evangelium zu erreichen, mit biblischen Wahrheiten zu erreichen, sie in ihrem Charakter zu prägen, dass sie Jesus kennenlernen und darin immer wieder Veränderungen und Orientierung für ihr Leben erfahren. Es hat gestartet mit so einem Sommercamp, eine Woche im Sommer vor 6 Jahren mit 15 Kindern. Und es ist so über die Jahre gewachsen und im letzten Sommer hatten wir ein Camp mit knapp 300 Kindern und Jugendlichen in 3 auf 3 Standorten, Bürmus, Salzburg und Freilassing, wo um die 90% eigentlich mit muslimischem Hintergrund kommen oder Kinder sind, Jugendliche sind, die eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und die haben 5 Tage von Montag bis Freitag jeden Tag von der Liebe Gottes erfahren dürfen, von der Liebe Jesu erfahren dürfen und sie auch erleben dürfen durch die vielen, vielen Mitarbeiter. Und der zweite Bereich, wo wir das jetzt, sage ich mal, immer unter Woche vertiefen dürfen, ist unsere La Vida Fußballakademie. Das ist eine Art missionarische Fußballjungschaft, immer Mittwoch und Freitagnachmittag, wo wir zurzeit so um die 20 bis 40 Kindern haben und sie einfach regelmäßig begleiten und prägen dürfen. Und da kann man einfach dafür beten. Zum einen kann man danken für das Sommercamp, dass es so gut besucht war, aber auch beten, dass es wirklich Spuren in den Leben dieser Kinder und Jugendlichen hinterlässt. Man kann auch gerne schon auch für das Sommercamp 2024 beten. Wir werden es diesmal auf 2 Wochen erweitern und einfach da schon in der Planung, weil die ist jetzt schon losgegangen und da muss man immer viele weise Entscheidungen auch schon treffen. Und einfach auch für diese regelmäßige Arbeit, die so wichtig ist, einfach, dass wir die Beziehungen mit den Kindern und mit den Eltern wirklich intensivieren können und auch wir Zuwachs im Team bekommen als Mitarbeiterteam. Noch so ein zweiter Bereich, wo ich euch kurz mit hineinnehmen möchte, sind unsere Move-Events. Wir wollen immer wieder, sag ich, übers Jahr besondere Events veranstalten, um Jugendliche vor allem im Glauben zu stärken, prägen und auch herauszufordern. Und da gibt es verschiedene Events. Ich möchte auf 3 kurz eingehen, die wir so in letzter Zeit hatten. Das eine war ein Jugend-Event, wo unser Ziel war, verschiedene Jugendgruppen in Salzburg untereinander zu connecten, zu verbinden und auch eine Plattform zu schaffen, wo sie nicht-christliche Freunde aus ihrer Schule einladen können. Wir haben ihn genannt Get Connected mit verschiedenen Jugendgruppen. Und es war sozusagen auf 3 Teile aufgeteilt. So der erste Teil war so ein gemeinsamer Jugendgottesdienst. Im zweiten Teil haben die verschiedenen Jugendgruppen so Essensstationen mitbringen können, wo man einfach gemeinsam gegessen hat. Und im dritten Teil war einfach Zeit der Begegnung bei Lagerfeuer, bei Spielen und einfach bei Gesprächen. Und es war echt eine schöne Begegnung. Wir wollen das einfach jetzt von Jahr zu Jahr einfach auch verstärken und ausbauen. Wir hatten um die 80 Jugendliche, aber es haben auch viele Jugendgruppen abgesagt. Und da kann man auch gerne beten, dass es wirklich weiter wachsen darf und dass sich die Jugendgruppen in Salzburg und in der Region untereinander mehr vernetzen und connecten und so auch in der Jugend in Salzburg einfach auch wieder eine Entdeckung entstehen kann. Ein weiteres Event, was wir letztes Wochenende hatten, war ein Paarwochenende, wo wir gemerkt haben, hey, wir wollen in Beziehung, wir wollen in Ehe verstärkt einsetzen und konnten dann ein paar Wochen der veranstalten mit um die 20 Paare, die da mit dran teilgenommen haben. Und wir wollen das dann sozusagen auch jetzt ausbauen, wo es im neuen Jahr auch was Regelmäßiges stattfinden soll. Wir wollen uns dann Ehe-Alpha orientieren und da auf zwei Blöcken 5 Abende mal gestalten, 14-tägig, wo Menschen ihre Beziehung in ihre Ehe hinein investieren können. Und wenn ihr da Leute kennt oder gerne selber dran teilnehmen wollt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Und ich glaube, es ist sowas Wichtiges, weil oftmals sind wir irgendwie bereit, in allen Bereichen unseres Lebens weiter wachsen zu wollen, weiter lernen zu wollen. Aber im Bereich Beziehung, im Bereich Ehe, im Bereich Partnerschaft wollen wir irgendwie nicht weiter lernen. Oder glauben wir, dass wir da nichts hinein investieren müssen. Und es ist so wichtig. Und wir freuen uns, dass das letzte Woche so gut gestartet hat. Und beten und hoffen, dass wir da einfach auch verschiedene Paare und Beziehungen in Salzburg stärken können. Und so das letzte Event, das hatten wir gestern Abend, war eine Filmaufführung, eine Doku vom Philipp Mickenbecker. Für alle, die den nicht kennen, das ist ein YouTuber im deutschsprachigen Raum, der durch sein Leben so viele Menschen geprägt hat. Und vor 1,5 Jahren circa ist er an einer Krebsdiagnose gestorben. Und da konnten wir eine Filmaufführung, wo um die 160, 170 Leute gestern Abend dabei hatten, wo viele junge Leute auch gekommen sind, viele Leute auch Nachbarn, Freunde mit eingeladen haben. Es war einfach ein schönes Lebenszeugnis, der so viele Menschen inspiriert hat. Und wir beten auch, dass durch diesen Abend gestern auch viele Menschen inspiriert werden konnten. Genau, und jetzt wollen wir einfach gemeinsam noch eine Zeit haben, wo wir in Gottes Wort, in die Bibel hineinschauen. Und wir haben schon gehört, Sonntag der verfolgten Kirchen, Sonntag der verfolgten Christen, immer am zweiten Sonntag im November. Und wir wollen uns jetzt in der Bibel anschauen, wo eigentlich diese Anfänge davon waren und uns das Leben vom Stephanus anschauen, in Apostelgeschichte 6 und 7. Der Schreiber der Apostelgeschichte ist Lukas, das machen wir nachher. Genau, schauen wir rein. Der Schreiber der Apostelgeschichte ist Lukas, der Art, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und die Apostelgeschichte ist sozusagen ja die Fortsetzung von dem, was Jesus begonnen hat im Lukas-Evangelium. Und dieser Auftrag, den die Apostel in der Apostelgeschichte bekommen haben, das gilt uns auch noch heute. Diesen Auftrag in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und die Apostelgeschichte wurde über eine Zeitspanne geschrieben von etwa 30 Jahren. Sie berichtet vom Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und von der Verbreitung und der Entstehung der Gemeinde in den ersten Jahren. Wir lesen in den ersten Kapiteln viel darüber, wie die Gemeinde wächst. Aber dass auch Gemeinde und einzelne Nachfolger mit viel Widerstand und Verfolgung zu kämpfen hatten. Und dass Wachstum und Widerstand oftmals so eng beisammen sind. Norbert Blüm hat mal gesagt, in unserer Gesellschaft gibt es zu viele Menschen, die den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Und zu wenige, die nach dem Motto tätig werden, hier stehe ich, Gott, helfe mir. Gott, helfe mir. Und Stephanus war genau so ein Mann. Dort, wo wir Dinge im Reich Gottes bewegen, hey, da ist Anfechtung und Widerstand am größten, weil wir dann zur Gefahr für Satan, weil wir dann zur Gefahr für den Feind werden. Und die Menschen in der Apostelgeschichte haben viel im Reich Gottes bewegt. Und deswegen haben sie auch so viel mit Verfolgung und Anfechtung zu kämpfen gehabt. Unser Thema heute ist, was bin ich bereit zu geben? Die Frage, was bin ich bereit zu geben, was bin ich bereit zu bewegen? Und ich habe mal noch so eine kleine Challenge vorbereitet, habe da schon ein paar Freiwillige gefragt, ob sie motiviert sind, sich mit dieser Frage zu stellen. Was bin ich bereit zu geben? Darf ich mal nach vorne bitten? Ich glaube, Nico? Ja. Genau. Irene? Und vielleicht noch ein Freiwilliger. Gibt es noch irgendjemand, der bereit ist, sich eine Challenge zu stellen? Und vielleicht so als kleiner Anreiz, es gibt die Möglichkeit, 5 Euro zu ergattern. Also was seid ihr bereit, für 5 Euro zu geben? Ich brauche jetzt kein Mikro, ist alles gut? Genau, die Mia kommt noch, dann komme ich. Also, das ist unser Thema heute. Was bin ich bereit zu geben? Wenn ihr, sag ich mal, die Challenge schafft, bekommt ihr die 5 Euro. Wir fangen mit dir an. Ich glaube, du bist sehr gutmütig aus und deswegen ist deine Challenge, Darfst du dich irgendjemanden sitzen und ihm diese Pistole geben? Und der hat diese Freiheit, dich während dem ganzen Gottesdienst mit dieser Spritzpistole abzuschießen. Und du darfst dich nicht wehren, du darfst da nicht rüberschubsen, sondern musst es einfach mit Liebe ertragen. Genau. Vielleicht darfst du dich neben Mark sitzen und ihm die Pistole geben. Genau. Deine Aufgabe, ich glaube, du schaust nach einem starken Glauben aus, voller Vertrauen, voller Glauben. Und deswegen ist deine Challenge, du darfst dich einfach wieder auf deinem Platz sitzen, diese Schlafmaske ansetzen und irgendwann während dem Gottesdienst, während der Predigt, musst du da mal einen Glaubensschritt machen. Das erfasst du dann. Genau. Und deine Challenge, du schaust stark aus, das heißt, deine Aufgabe, vielleicht darfst du dich da einfach neben den Dominik stellen und vielleicht ist der Dominik bereit, dich zu unterstützen. Und zwar ist deine Aufgabe, du musst während dem ganzen Gottesdienst auf einem Bein stehen. Du darfst von mir aus ab und zu mal das Bein wechseln und der Dominik darf sich vielleicht neben dir stellen, wenn er möchte, und darf dich stützen. Okay? Darf dich helfen, du kannst dich an die Arme abstützen und er kann dich tragen. Oh, die Predigt hat schon einiges. Also schauen wir mal, wie wir vorankommen. Genau. Einfach da neben Dominik hinstellen. Kannst da gerne auch mal das Bein wechseln. Und dürft es auch, wie ihr wollt, könnt es auch gerne da im Eck machen. Genau. Und mit dieser Frage wollen wir uns auch beschäftigen. Ja, genau, Schlafmaske runter. Was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit im Reich Gottes zu bewegen? Wir wollen uns mal anschauen, wer dieser Stephanus war. Wer war Stephanus? Wir wissen nicht wahnsinnig viel über diesen Stephanus. Wir lesen über Stephanus nur in der Apostelgeschichte 6, von Kapitel 6 bis Kapitel 8. Er wird nur in 7 Versen der Apostelgeschichte namentlich erwähnt. Und es sind eigentlich nur 2 Geschichten von ihm, die wir in der Apostelgeschichte finden. Zum einen in Apostelgeschichte 6 am Anfang, wo es um die Einsetzung von den Diakonen geht. Und dass der Stephanus der erste von den 7 Diakonen war, um die Witwen der griechisch sprechenden Jugendchristen zu versorgen, können wir in Apostelgeschichte 6 die Verse 3 bis 5 lesen. Und heute geht es um diese zweite Geschichte, wo Stephanus unterwegs ist, Zeichen und Wunder tut und dafür verhört und festgenommen wird. An 2 anderen Stellen in der Apostelgeschichte wird dann nochmal darauf Bezug genommen, in Apostelgeschichte 11, Vers 19 oder auch in Apostelgeschichte 22, Vers 20 auf diese Geschichte. Aber das war's. Mehr lesen wir von ihm nicht. Wir wissen noch, er war ein hellenistischer Jude und sein griechischer Name bedeutet Kranz, Krone, Preis oder Lohn. Und Stephanus war bereit, alles zu geben, dass die Menschen erfahren, welchen Kranz, welchen Lohn er für sie bereithält. Und sein Leben drückt dieser Vers eigentlich aus Jakobus 1, Vers 12 gut aus. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sich sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Stephanus war der erste christliche Märtyrer. Was heißt es? Das heißt, er war der erste, der aufgrund seines Glaubens an Jesus sein Leben für Jesus gegeben hat. Der erste, der aufgrund seines Glaubens für Jesus sein Leben lassen musste. Und das Märtyrertum, also für seinen Glauben zu sterben, war in der frühen Kirche sehr weit verbreitet. Und je nachdem, zu welcher Zeit, an welchem Ort du gelebt hast, war es nicht nur ein hohes Risiko, sondern eine Wahrscheinlichkeit, dass du für Jesus in den Tod gehst. Und diese Bereitschaft dieser Männer und Frauen, die aufgrund von ihrem Glaubens ihr Leben für Jesus gegeben haben, war der Grund, warum die Kirche in den ersten Jahrhunderten so rasant gewachsen ist. Hey, das sind Menschen, die für ihren Glauben in den Tod gehen, ohne die zu hassen, die ihnen das angetan haben. Und es hat andere Menschen stutzig werden lassen. Weil wenn jemand so etwas tut, ja, dann muss doch da was dran sein. Und es zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte durch. Wir haben es heute gehört. So viele Millionen Menschen, die auch noch heute aufgrund von ihrem Glauben verfolgt werden, leben unter Lebensgefahr leben. Und wir möchten uns heute Morgen diesen Mann, diesen Stephanus, genauer betrachten und ihn uns zum Vorbild nehmen, was wir von ihm lernen können. Stephanus war bereit, alles für Jesus zu geben und für Jesus was zu bewegen. Allein schon in Apostelgeschichte 6, die Verse 7 bis 15. Ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, die Botschaft Gottes breitet sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Und von Gottes Gnade geleitet, mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrenäe, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Das waren jüdische Freigelassene oder Nachkommen von Menschen, die von der Sklaverei befreit worden sind. Vers 10 heißt dann weiter, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten ihn mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich mit einem Wort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird den Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Also Stephanus ging mit Jesus voll ab. Er wirkte Wunder, war als Evangelist unterwegs. Außergewöhnliche Dinge sind passiert, Bekehrungen. Hey, da wo Stephanus war, da war Leben, da ging es ab, da war Bewegung. Und es hat den Juden, den führenden Juden damals nicht gefallen. Und die führenden Juden störten sich an seiner Vollmacht und wollten ihn anklagen, bekommen ihn aber inhaltlich nicht so richtig zu spüren, nicht so richtig greifen. Also beauftragten sie falsche Zeugen, die mit Lügen gegen ihn vorgehen und behaupten, er habe gegen Gott, Mose und den Tempel gelästert. Das waren schwere Vorwürfe. Und wie sollte sich jetzt Stephanus verteidigen? Diese Vorwürfe, die waren frei erfunden. Die Zeugen waren gekauft. Das Zitat, das man ihm in den Mund legte von Jesus, war vielleicht ein Stück Wahrheit dran, aber irgendwie doch irgendwie vertretene Halbwahrheit draus gemacht. Es war ein Körnchen Wahrheit dran, aber irgendwie wurde diese Wahrheit verdreht. Und meistens oder ganz oft will uns der Feind durch verdrehte Wahrheiten in die Irre führen. Durch Halbwahrheiten in die Irre führen. Ja, Lügen ist nicht okay. Aber solange das Lügen einen schadet, dann kann ich es doch machen, oder? Oder Vergebung. Vergebung ist wichtig. Ja, wenn die andere Person überhaupt nicht bereit ist zu vergeben, ja, dann muss ich auch nicht vergeben. Oder ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn Gott ein Gott der Liebe ist, ja, dann kann er doch nichts gegen Homosexualität haben. Also mit solchen Halbwahrheiten versucht uns der Feind immer wieder in die Irre zu führen. Und Stephanus wurde aufgrund von solchen falschen Anschuldigungen gefangen genommen und vor den Hohen Rat geführt. Was war der Hohe Rat? Der Hohe Rat war die oberste religiöse und politische Instanz. Gleichzeitig auch das oberste Gericht der Juden. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 7. Zu dieser großen Verteidigungsrede von Stephanus. Ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, ein langes Kapitel. Dürft es gerne zu Hause nachlesen, aber ich möchte einfach ein paar Gedanken auf diese Verteidigungsrede eingehen. Also er hält jetzt eine Rede, Apostelgeschichte 7. Und er weiß, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, mit diesen falschen Anschuldigungen irgendwie den Leuten mit Hass zu begegnen. Er weiß, dass es auch irgendwie keinen Sinn macht, den Hohen Rat zu erklären, wie genau Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und den Sieg errungen hat. Sondern er wählt einen anderen Schwerpunkt. Er beschreibt Gottes Handeln mit seinem Volk. Er beschreibt Gottes Handeln, Gottes Geschichte mit seinem Volk. Er beschreibt die israelitische Geschichte über Abraham, Isaac, Jakob bis zum Tempelbau Salomos. Und durch die Rede in Apostelgeschichte 7 werden vor allem zwei Dinge deutlich. Das erste, Gott offenbart sich zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Menschen, um seine Geschichte zu schreiben. Also da ist Abraham, Josef, Mose, Josua, David, Salomo, Amos, Jesaja, all die anderen Propheten und schließlich Jesus, der Messias selbst. Er möchte uns auch uns offenbaren und mit jedem Einzelnen von uns Geschichte schreiben. Und das Zweite, was wir hier erkennen können, es ist ein Gott, der sich Schritt für Schritt uns offenbaren möchte. Schritt für Schritt in eine immer tiefere Beziehung mit uns eingehen möchte. Gott offenbart sich nicht mit allem, was es über Gott zu sagen oder zu wissen gibt. Es ist nicht so, wir lesen in der Bibel über den Sündenfall, dann über Jesus kommen auf diese Welt, Kreuzigung, Himmelfahrt und dann Himmel. Sondern es ist eine Geschichte, Schritt für Schritt, wo er sich in der Heilsgeschichte dem Volk Gottes immer mehr offenbart. Dass sie umdachten, sich immer wieder auf Gott einlassen und auch mutig Neues probierten. Auf diese Weise wurden sie Schritt für Schritt in eine immer tiefere Gemeinschaft, eine immer tiefere Beziehung zu Gott hineingeführt. Das war äußerlich, aber auch innerlich sichtbar. Äußerlich durch Nomade, Abraham, der Nomade, der unterwegs war und einfach kleine Hausaltare gebaut hat. Dann das Volk in der Wüste bekommt die Stiftshütte, den Priesterdienst und das Gesetz. Nach dem Einzug vom Volk Israel ins Kanaan lesen wir von Salomo, wie er den Tempel gebaut hat. Ein permanentes Zentrum der Anbetung. Aber selbst das war noch nicht irgendwie alles. Und wir lesen in der Apostelgeschichte von Pfingsten, vom Kommen des Heiligen Geistes. Ein Gott, der immer weitergehen möchte. Ein Gott, der auch mit uns immer weitergehen möchte und eine immer tiefere Beziehung eingehen möchte. Und Stephanus wurde dann angeschuldigt, dass er behauptet, Jesus von Nazareth werde diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Also diese Halbwahrheit. Und auf diese Halbwahrheit geht dann in Apostelgeschichte 7, die Verse 47 bis 50 ein. Da möchte man nochmal eintauchen. Da heißt in Vers 47, und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wo wohnt der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das die ganze Weltall erschaffen? Jesus hat die Bedeutung des Jerusalem-Tempels verändert. Und nicht nur die Bedeutung dieses Tempels, sondern des ganzen Dienstes auch rund um diesen Tempel. Nachdem man jahrhundertelang Lämmer geschlachtet hat, war Jesus als das eine Lamm gekommen, um für unsere Sünden in dieser Welt zu sterben. Als das geschlachtete Lamm. Damit brauchte es kein Opfer mehr. Als der ewige Hohepriester hat Jesus sein Leben, sein Blut für uns vergossen. Ein für alle Mal. Für die Sünden dieser Welt. Es braucht keinen irdischen Priester mehr. Mit dem Sterben, mit der Auferstehung, mit dem Himmelfahrt und mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist der neue Bund eingegangen. Gottes Verhältnis zu den Menschen ist in eine neue Phase eingegangen. Der alte Bund am Berg Sinai war vorbei. Ein neuer Bund ist da. Und wir lesen, wie der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Als ein Bild dafür, dass der Weg ins Allerheiligste frei ist. Der Weg zu Gott war frei. Wir können in Begegnung und Gemeinschaft zu Gott kommen. Es braucht nicht mehr so einen Zwischenschritt. Es braucht kein Tieropfer mehr. Es braucht keinen irdischen Tempel mehr. Sondern nur den Glauben an Jesus Christus von Nazareth. Und Gott ist ein Gott, der nicht in einem Gebäude wohnen möchte, sondern der in dir wohnen möchte. Und deswegen ist Gemeinde nicht nur ein Gebäude, sondern Gemeinde sind wir Menschen. Wir sind die Gemeinde. Und als Teil des Tempels werden wir lebendige Steine, in denen Gottes Geist wohnt. Und dass wir Menschen ein Ort sind, wo andere Menschen Gott begegnen können. Dass wir Menschen ein Ort sind, wo Menschen Gott begegnen können. Und dann kommen wir zum Tod des Stephanus. Als Stephanus dann in seinen letzten Teil, in seine Rede, in sozusagen eine Strafrede übergeht, können wir in den Versen 51 bis 53 nachlesen, können seine Richter nicht mehr ertragen. Sie fallen über ihn her und steinigten ihn außerhalb der Stadt. Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis 59. Und wahrscheinlich hat es hier sich um einen tumultartigen Übergriff gehandelt, weil die Juden in der damaligen Zeit waren eigentlich nicht berechtigt, irgendwelche Hinrichtungen zu gewährleisten, sondern die waren unter dem römischen Gesetz eigentlich untergeordnet. Also durch diesen Tod von Stephanus hat sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Durch den Tod von Stephanus hat sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Gott wirkte mit und durch Stephanus. Was hat Gott von dir? Was hat die Gemeinde davon, dass du Teil von der Gemeinde bist? Was ist dein persönlicher, dein einzigartiger Beitrag im Reich Gottes für Jesus? Und wenn wir dieses Leben von Stephanus betrachten, von seinem Leben, von seinem Wirken bis zu seinem Tod, dann finden wir viele, viele Parallelen auch zwischen Stephanus und Jesus, welche sicherlich kein Zufall waren. Er geht den Weg Jesu bis zur letzten Konsequenz. Ich habe da mal ein paar Parallelen mitgebracht, um einfach da mal reinzuschauen. Ihr könnt es gerne nochmal zu Hause nachlesen. Wir lesen zum Beispiel von einigen Parallelen. Stephanus wurde vor den Hohen Rat geführt. Wir lesen auch von Jesus vor seiner Kreuzigung, wie er vor den Hohen Rat geführt worden ist. Sie konnten bei Stephanus keine Anschuldigungen finden, Apostelgeschichte 6, Vers 10. Auch bei Jesus konnten die Verhörer keine Anschuldigungen finden. Sie gingen mit falschen Zeugen gegen Stephanus vor. Auch bei Jesus sind sie mit falschen Zeugen gegen Jesus vorgegangen. Und dennoch wurde Stephanus gesteinigt. Und dennoch wurde Jesus gekreuzigt. Und Stephanus sprach in Apostelgeschichte 7, die Verse 55 bis 56, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und Matthäus 26, Vers 64 lesen wir, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf der Wolke des Himmels kommt. Und seine letzten Worte von Stephanus, als er da gesteinigt wurde, als die Steine auf ihn fielen, hat er gesagt, Herr, rechne ihre Sünden nicht an. Und nicht die letzten Worte, aber einige der letzten Worte Jesu waren auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also seine letzten Worte von Stephanus galten nicht seiner Familie, nicht seinen Liebsten, sondern es galt seinen Feinden, während sie die Steine auf ihn geschmissen haben. Wie krass ist es? Was für eine Liebe, was für eine Hingabe, was für eine Treue von Stephanus. Und Stephanus war bereit, als Nachfolger alles für Jesus zu geben. Sind wir es auch? Bin ich es auch? Also ich merke es bei mir, ich bin es ganz oft nicht. Wie es in 1. Johannes 2, Vers 6 heißt. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, hey, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe kein Problem. Ich verstehe viele Bibelstellen in der Bibel nicht, aber manchmal habe ich so ein Problem, dass ich manche Verse ganz genau verstehe, weil ich genau weiß, was Jesus von mir verlangt. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Hey, und Stephanus war bereit, alles für Jesus zu geben. Und ich habe mich gefragt bei der Frage, wie hat er das geschafft? Wie war das möglich? Wie hat er das geschafft, diese absolute Nachfolge zu leben? Stephanus haben drei Dinge vor allem ausgezeichnet, um in dieser völligen Hingabe für Jesus zu leben. Und ich kann jetzt nicht in absoluter Tiefe noch auf diese drei Eigenschaften eingehen, aber ich möchte dir jetzt einfach noch zum Abschluss euch mitgeben, vielleicht so als Gedanke für die Woche, da weiter nachzudenken, das mitzunehmen als Gedanke. Weil Stephanus hatte die absolute G-Klasse. Stephanus hatte die absolute G-Klasse. Stephanus konnte mit voller Power, mit voller Kraft Jesus dienen, weil er voll Glaubens war. Er war voll Geistes und voll Gnade. Apostelgeschichte 6, Vers 5, da steht es, Stephanus war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Apostelgeschichte 6, Vers 8, Stephanus aber war voller Gnade und Kraft und hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wenn wir diese Verse oder das Kapitel 6 anschauen in der Apostelgeschichte, dann finden wir auch noch weitere Eigenschaften, mit denen Stephanus beschrieben wird, wie zum Beispiel ein gutes Zeugnis, also einen guten Ruf zu haben oder voller Weisheit. Aber diese Eigenschaften galten auch den anderen Diakonen, die da in Apostelgeschichte 6 beschrieben werden. Aber diese drei Eigenschaften, mit denen wurde nochmal Stephanus ganz speziell beschrieben. Das erste, voll Glaubens. Ein Glaube ist das feste Vertrauen auf einen Gott, auf den ich mich immer verlassen kann. Haben wir diesen Glauben, diesen Vertrauen auf einen Gott, der alles unter Kontrolle hat? Jetzt kommt dein Einsatz, ich habe leider deinen Namen vergessen. Die Mia. Mia, du darfst jetzt einfach mal mit nach vorne kommen und oben lassen. Voll Glaubens. Achtung, da kommt jetzt so ein Schritt. Genau. Darfst jetzt einfach mal so stehen lassen. Vielleicht kann ich Marc kurz nach vorne bitten. Genau, der Marc ist nicht der Schwächste. Der Marc steht jetzt hinter dir. Keine Ahnung, ob er dich auffangen wird, ob er gutmütig ist oder nicht, aber du darfst dich jetzt voller Vertrauen, voller Glauben einfach rückwärts fallen lassen. Keine Ahnung, ich denke, der Marc ist bereit. Einfach voller, wenn du Glauben, Vertrauen hast, einfach fallen lassen. Sehr gut. Super, dann darfst du die Maske abnehmen und hast deine 5 Euro verdient. Voll Glaubens. Also, dass wir immer wieder dieses Vertrauen, diesen Glaubensschritt gehen, auch wenn wir vielleicht Dinge nicht sehen können, nicht wissen, wo uns Gott hinführt, dass wir uns immer wieder auf dieses Vertrauen von Gott voll einlassen. Und das ist nicht einfach. Man muss da immer wieder Schritte gehen, die Kontrolle abgeben und dieses Vertrauen auf Gott zu richten. Wir haben in der Jugend, nehmen wir gerade verschiedene Lebensbilder durch, und da haben wir vor einigen Wochen uns auch mit dem Leben von Georg Müller beschäftigt, der dieses, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der diesen vollen Glauben, diesen vollen Vertrauen immer wieder auf Gott gelebt hat. Er war ein Mann, der bekannt geworden ist, dass er viele Waisenhäuser gebaut hat. Und wir haben von der Geschichte gehört, dass er in seinem Waisenhaus saß mit 250 Kindern vorm Essenstisch. Sie hatten nichts zu essen. Und voller Glauben, voller Vertrauen hat er gebetet und hat Gott für das Essen gedankt und gesegnet. Und in dem Moment läutet es an der Tür und der Bäcker läutet an und sagt, hey, ich bin heute Nacht aufgewacht und habe diesen Eindruck, ich soll für euch Brote backen. So ein Glauben, so ein Vertrauen, wie Stephanus, wie Georg Müller, brauchen auch wir immer wieder in unserem Leben. Das zweite, voll Geistes. Jeder Mensch, der Jesus als sein Erlöser und Heiland angenommen hat, bekommt den Heiligen Geist, Pfingsten. Der Heilige Geist ist Gott in uns, er wohnt in jedem Christen von uns. Aber wenn man das Neue Testament genauer anschaut, dann merkt man, dass es möglich ist, dem Geist Gottes mehr oder weniger Raum in unserem Leben einzuräumen. Sich voll füllen zu lassen oder ihn auch dämpfen zu lassen. Wir können voll Geistes sein oder auch nicht. Und dass wir immer wieder lernen, dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Mir geht's oftmals vielleicht so wie Nico. Der hat jetzt auf einem Bein die ganze Zeit stehen müssen. Und ihr seht schon, er hat irgendwann mal angefangen, sich an diese Mauer zu lehnen. Und diese Mauer ist vielleicht so ein Symbol, so ein Beispiel für den Heiligen Geist. Weil wir oftmals glauben, wir sind unterwegs und wir wollen es irgendwie aus eigener Kraft immer tun. Und vergessen eigentlich dabei, dass wir eine andere Kraft noch in uns haben. Den Heiligen Geist, auf den wir uns lehnen dürfen, auf den wir uns stützen dürfen und der uns immer wieder neue Kraft gibt. Vielen Dank auch für deine Bereitschaft, alles zu geben. Und hier noch einfach ein paar praktische Tipps, wie wir dem Heiligen Geist mehr Raum in unserem Leben geben können. Indem wir immer wieder reflektieren. Indem wir reflektieren, hey, wo in meinem Leben möchte der Heilige Geist vielleicht in mir wirken, durch mich wirken und mir bewusst was sagen. Ich merke immer wieder, wo der Heilige Geist zu mir spricht, aber ich ihn bewusst irgendwie ignoriere, weil ich gerade keine Lust oder keine Kraft oder keine Motivation dazu habe. Das zweite, indem wir immer mehr aufschauen und beten. Einfach Gott darum bitten. Am Morgen, Herr, fühle du mich neu mit deinem Geist. Aber dass wir auch da aufpassen. Wenn wir solche Gebete sprechen, die kann Gott ernst nehmen. Und wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, dann ist es nicht so, dass wir bequem am Sofa sitzen, sondern dann kann es ganz schön ungemütlich werden. Und er kann durch uns wirken und Großes tun. Das dritte, indem wir uns immer wieder unterrichten in Gottes Wort. Der Heilige Geist kann nur durch uns sprechen, wenn wir auch uns immer wieder unterrichten in Gottes Wort. Und deswegen ist es auch so wichtig, ich möchte euch Mut machen, ermutigen, hey, lernt Bibelverse auswendig. Weil wenn wir diese im Gedächtnis haben, im Kopf haben, es werden immer wieder Momente in unserem Leben kommen, für uns persönlich, wo wir Kraft brauchen, wo wir Mut brauchen und dann der Heilige Geist uns diese Verse wieder in Erinnerung rufen kann. Oder auch wenn wir im Gespräch mit anderen sind und der Heilige Geist uns Gedanken gibt, Bibelverse gibt, die wir anderen mitgeben können. Immer wieder Raum geben, indem wir uns unterrichten in Gottes Wort, Bibelverse auswendig lernen. Und das Letzte, auch Mauern setzen. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 22, meidet das Böse in aller Gestalt. Wenn wir uns von Dingen, die uns von Gott wegtreiben, die uns von Gott trennen, fernhalten, dann geben wir dem Geist Gottes mehr Raum. Stephanus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat deshalb auch solche Dinge tun können. Wie sieht das bei uns aus? Dass wir uns immer wieder auch von Dingen wegtrennen, die uns bewusst von Gott auch wegziehen. Und das letzte, 10, die Spritzpistole ist jetzt die ganze Predigt einfach voller Gnade, voller Liebe auf sich ergehen lassen. Nicht irgendwie zurückgeschlagen, ich habe keine Ohrfeige gesehen von dem, da war voller Gnade und voller Liebe. Und so war auch Stephanus. Er war voller Gnade und voller Liebe gegenüber seinen Feinden und hat ihnen immer wieder mit Liebe begegnet. Vielen Dank dafür. Lasst uns nicht aufhören. Lasst uns nicht aufhören, davon zu reden, wer Jesus für uns ist. Was Jesus in uns tut. Und dass es sich lohnt, immer wieder anderen Menschen mit Liebe zu begegnen, damit sie Jesus begegnen können. Diese Menschen sind nämlich das höchste Gut, das Gott uns anvertraut hat. Und wir dürfen immer wieder anderen Menschen durch die Liebe Gottes begegnen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken für das Leben vom Stephanus. Und dass es uns zu so einem großen Vorbild, zu so einem großen Zeugnis geworden ist, wo wir lernen dürfen, was es heißt, mit völliger Hingabe für dich zu leben, was es heißt, mit völliger Bereitschaft für dich zu leben. Und wir haben es heute gehört, Sonntag der verfolgten Kirchen, wo so viele Menschen aufgrund von ihrem Glaubens leiden müssen. Und schenk uns immer wieder, wo wir unterwegs sind in unserem Alltag, dass wir immer wieder voller Vertrauen, voller Glauben für dich leben dürfen. Dass wir uns immer wieder auch voll Geistes, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben dürfen in unserem Leben, dass mit du durch uns wirken kannst. Und auch immer wieder voller Gnade leben dürfen. Menschen mit Liebe begegnen und immer wieder vielleicht unsere Rechthaberei zurücksetzen, sondern Liebe vor Recht setzen und anderen mit Liebe begegnen. Und dass wir uns ja auch dich immer wieder zum Vorbild und Zeugnis nehmen dürfen. Amen. Wir werden jetzt noch ein gemeinsames Lied singen. I have decided to follow Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und ich möchte, bevor wir das Lied singen, einfach noch ein paar Gedanken zu diesem Lied teilen. Das ist ein Lied, das ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. In einem kleinen Dorf in Indien. Wir haben vorhin schon auch von Indien schon gehört. Und in dieser Ortschaft fand eine Familie zu Jesus Christus, zum Glauben. Doch das machte die Menschen in diesem Dorf, die Mitmenschen, wütend, sodass sie eines Tages wie ein wütender Mob auf sie zogen. Sie haben sie auf einen öffentlichen Platz gezogen und gedroht, dass sie sich umbringen werden, wenn sie sich nicht von dem Glauben an Jesus abwenden. Und der Vater, der Mann dieser Familie, wusste nicht, was er sagen sollte, wusste nicht, was er tun sollte. Und er hat dem Heiligen Geist Raum gegeben. Und ihm ist nur eine Liedstrophe eingefallen, die er geschrieben hat. Und hat zu singen begonnen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. In dem Moment wurden seine Kinder umgebracht. Er hat eine zweite Chance bekommen. Er hat gesagt, wende dich vom Glauben ab. Und er hat weiter gesungen. Dann wurde seine Frau umgebracht. Und er hat weiter gesungen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Und das Gewaltige ist, nach ihrem tragischen Tod hat dieser Familie ihr Leben für Jesus gelassen. Und nach einiger Zeit ist dann dieser Stammeshäuptling, dieser Chef, der Dorfchef, der ein wurde, gekommen und hat gesagt, hey, hat das Dorf zusammengetrommelt und hat gesagt, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Hat erklärt, ich will Jesus nachfolgen. Und so viele Menschen in diesem Dorf haben sich ihm angeschlossen, dieser Bewegung angeschlossen, dieser Glaube dieser Familie, die ihr Leben aus Liebe für Jesus gelassen haben, hat dann so eine Bewegung in diesem Dorf gestartet, dass die Menschen, die ihn getötet haben, Jesus Nachfolger geworden sind. Lasst uns singen.